Das Gespräch auf ERF Plus.
Tut einfach gut.
Ich bin Oliver Jeske und mein Gesprächspartner heute ist Luca Hersberger. Luca, ich bin auf dich aufmerksam geworden, weil du der Hauptreferent auf der Jahrestagung 2025 der Ignis Akademie für christliche Psychologie bist. Du hast ein Buch geschrieben mit dem Titel Heilsame Beziehung. Darin geht es um die sogenannte Schematherapie. Darüber sprechen wir nachher noch ein bisschen intensiver. Aber zunächst offenbarst du dich in deinem Buch als jemand mit einer eigenen Geschichte und erzählst auch, wie du letztendlich selbst Arzt für Psychiatrie und Psychotherapie geworden bist. Und das Ganze ging nicht ganz krisenfrei ab. Wie war das bei dir?
Ja, guter Einstieg. Ich bin ja als Christ, als gläubiger Mensch eigentlich aufgewachsen und habe schon ganz früh gesagt, ich möchte gern Arzt werden, um Menschen helfen zu können. Und als ich dann tatsächlich Arzt geworden bin, nebst all den Hürden, die es da gibt, habe ich gemerkt, in meinem ersten Jahr als Assistenzarzt in der inneren Medizin, in der Geriatrie, dass ich eigentlich das, was mir so wichtig ist, nämlich auch der Glaube oder den Glauben auch mit meinem Sein als Berufsmensch verbinden zu können, dass das eigentlich gar nicht so einfach möglich ist. Man darf in einem öffentlichen Spital, in der Schweiz zumindest, darf man eigentlich den Glauben, oder durfte man damals nicht aktiv integrieren in die Berufswelt. Man hatte zwar Gebetsgruppen oder man traf sich sonst so unter Christen, aber im Alltag, und der Alltag nimmt ja trotzdem recht viel Raum ein, so als Arzt, das ist ja auch ein spannendes Hobby, man hat viel Zeit und Raum, die man investiert. Und da habe ich mich tatsächlich gefragt, will ich das und kann ich das, dass ich einen Großteil meines Seins ausklammern muss in meinem Berufsleben, das ja auch viel Raum einnimmt. Und da habe ich mir die Frage gestellt, hey, vielleicht gehe ich doch ganz weg aus dem Arztberuf. Und damals war denn die Idee, ich gehe vollzeitlich in die Gemeinde und diene da sozusagen der Gemeinde. Und ich habe dann, und das war wirklich so ein wichtiger Turning Point für mich, ich habe dann gemerkt, es gibt eine christliche Klinik ganz bei mir in der Nähe. Und ich habe mich dort beworben. Es war Psychiatrie, das war damals nicht mein Favorit. Ich habe immer gesagt, ich werde nicht Schönheitschirurg und nicht Psychiater. Beides war für mich irgendwo ein bisschen zu weit weg. Ja. Und ich habe dann gesagt, ja, aber Psychiatrie ist ja trotzdem spannend. Auch wenn ich vielleicht dann trotzdem Hausarzt oder sowas werde, ist das Wissen oder die Kenntnis von psychischen Erkrankungen was ganz Wertvolles. Und ich habe dann beim Bewerbungsgespräch Samuel Pfeiffer kennengelernt, der mir sein Buch Die Schwachen tragen in diesem Gespräch geschenkt hat und der von Anfang an bis heute so eine Mentorfigur für mich wurde, so eine väterliche Person bezogen auf mein Berufsleben. Und ich habe gestartet in der Sonnenhalde damals, in der Klinik Sonnenhalde, und habe nach wenigen Wochen gemerkt, hey, das ist so spannend, Menschen mit ihrer Geschichte kennenzulernen und ihnen da helfen zu können und dann auch den Glauben in einer christlichen psychiatrischen Klinik aktiv mit einbeziehen zu können.
Ja, lass uns noch mal bei Samuel Pfeiffer, deinem späteren Chef, bleiben. Was für ein Mensch war er? Warum, an welchem Punkt hat er dich sozusagen gekriegt, dass du gesagt hast, nee, ich hänge jetzt den Arztberuf doch nicht an den Nagel? Was war der Punkt, wo du Feuer gefangen hast?
Ja, das sind viele Aspekte. Ich glaube, letztlich, als ich dann auch sein Buch gelesen habe, habe ich eigentlich so das, was ich gesucht habe, gefunden. Nämlich einen Arzt, der fachlich hervorragende Arbeit leistet und der das Herz am rechten Fleck hat, der auch menschlich wirklich gut in Beziehung kommt. Oder so habe ich es ja auch erlebt in diesem Bewerbungsgespräch. Das war sehr ein ermutigendes, einladendes Gespräch. Und der eben auch gleichzeitig sein Christsein auf eine professionell reflektierte, aber trotzdem sehr authentische Weise leben kann. Also ein Arzt und Christ, der das miteinander aktiv verbinden kann. Das war für mich damals das unglaublich Inspirierende. Und dann hat er natürlich auch so eine Begabung, Menschen zu fördern und zu fordern, und hat mir immer wieder auch geholfen, Weichen zu stellen und Netzwerke zu suchen und hat dann auch letztlich wesentlich mit dazu beigetragen, dass ich das Buch geschrieben und dann auch veröffentlicht habe. Also er, und er ist bis heute ein Ermutiger für mich ganz persönlich.
Luca, du sagst, am Anfang deiner aktiven Arbeitszeit war es ja verpönt oder ein absolutes Don't, dass man beim Patienten über den persönlichen Glauben gesprochen hat. Da hat sich doch aber in der Zwischenzeit viel verändert, ne? Ja. Ich glaube, Glaube wird doch heute, egal ob jetzt ein Therapeut Christ ist oder nicht, heute doch als Ressource gesehen.
Ja, ich glaube, das hat sich tatsächlich etwas gewandelt seither. Die ganze Thematik von Spiritual Care und Spiritualität als wichtige Ressource auch von Menschen zu sehen. Ich glaube, das ist tatsächlich anders geworden, wobei der Spiritualitätsbegriff dann beliebig weit auch gefasst wird, was manchmal dann für die Christen gar nicht so leicht ist, sich damit auch zu identifizieren. Aber trotzdem ist da was auch in der Psychotherapielandschaft ja anders geworden, dass man aktiv auch Werte und eben Spiritualität irgendwo mit einbeziehen darf.
Und eigentlich, wenn ich das richtig in deinem Buch verstanden habe, ist das ja fast ein Rollback, ein Zurückgehen an die Wurzeln. Denn du zeigst auch in deinem Buch auf, dass es ja durchaus dieses Miteinander ursprünglich gegeben hat, ne?
Ja, ich war nicht dabei, aber ich glaube tatsächlich, dass früher die Kirchen und die kirchlichen Institutionen eine wichtige, tragende Rolle hatten, auch in der Versorgung von psychisch Kranken und auch in dem seelsorglichen Gespräch, oder? Das ist ja eine große Spanne von Menschen, die schwer psychisch krank sind und Menschen, die einfach auch Lebensbegleitung brauchen. Und mich fasziniert ja dieses ganze Spektrum mittlerweile sehr. Und dann gab es ja auch diese Trennung, wo Psychiatrie und Psychotherapie eigentlich mit in den medizinischen Kontext reingenommen wurde und wo es professionalisiert wurde und institutionalisiert wurde und eben dann auch teilweise auch ganz bewusst radikal auch getrennt wurde, wo Glaube auch als krankmachend ja gesehen wurde, auch von Sigmund Freud und anderen, die das eher abgelehnt haben, eigentlich, dass das Glaube auch was Förderndes und Ressourcenbringendes sein könnte. Und ich erlebe es jetzt eher wieder, dass es, genau wie du gesagt hast, wieder zusammenkommt, etwas, was eigentlich lange schon miteinander unterwegs war.
Diese Trennung, hat das auch aus deiner Sicht etwas mit einem sehr materialistischen Weltbild zu tun, wo man die Seele eigentlich oder das, was den Menschen da innerlich ausmacht, eigentlich nur als, ich sag mal, so ein Chemie-Cocktail, sag ich jetzt mal, laienhaft sieht? Oder ist das zu krass gedacht? Ist das zu schwarz-weiß?
Ja, ich finde es noch schwierig. Ich neige dazu, nicht allzu extreme Positionen einzunehmen. Und ich denke aber, dass wir uns bezüglich, wie die Seele funktioniert, wie wir Menschen funktionieren, wie wir in Beziehung funktionieren, dass wir das manchmal etwas, ja, ein bisschen zu mechanistisch, zu reduktionistisch auch gedacht haben. Und ich glaube, dass wir als ganzer Mensch eben mit einem biologischen, mit einem psychologischen, mit einem sozialen und eben auch mit einem spirituellen Aspekt ganzheitlich verstanden, besser verstanden sind, als wenn wir es eben so scharf trennen. Und ich weiß nicht, vielleicht ist es auch so ein bisschen jüdisches Denken, dass das ein bisschen ganzheitlich ist von Anfang an. Und wir haben manchmal eher so dieses Dichotome, wo wir es so entweder oder, ganz oder gar nicht, schwarz oder weiß, sehen müssen. Und für mich hat den Menschen ganzheitlich zu sehen, auch mit viel mit Weisheit, mit jüdischer Weisheit auch zu tun, wo auch sich widerstrebende Dinge nebeneinander irgendwo nebeneinander stehen bleiben können. So. Diese Ambiguitätstoleranz, die es ja dort auch als was ganz Schönes auch gibt.
Und dieses Miteinander von diesen verschiedenen Aspekten und Facetten des Menschseins, möchte ich mal sagen, die siehst du zusammengeführt eigentlich in der Schematherapie, über die du in deinem Buch auch schreibst. Deshalb müssen wir vielleicht jetzt mal am Anfang unseres Gesprächs noch mal so ein bisschen, vielleicht kannst du mal möglichst in einfachen Worten für mich als Laien, für unsere Hörer, mal kurz erklären, worum geht es eigentlich bei der Schematherapie?
Ja, gern. Also ich muss deine Aussage danach noch ein bisschen relativieren.
Gerne.
aber Die Schematherapie ist eine Therapieform, die seit den 80er Jahren eigentlich entwickelt wurde, die das Rad nicht komplett neu erfunden hat, aber die eigentlich aus der Verhaltenstherapie heraus versucht hat, vor allem diejenigen Herausforderungen von Patienten anzugehen, die jetzt nicht nur so kurzfristig da sind, sondern so diese überdauernden Muster, die sich so zeigen, die oft hinter auch den akuten und prominenten Symptomen auch stehen. Also diese Muster, diese Schemata, wie es dann eben genannt wird, die wollte man damals im Zusammenschluss von verschiedenen auch hilfreichen Techniken angehen und dann auch verändern. Und der Jeffrey Young, das ist der Psychologe, der amerikanische Psychologe, der das damals so zusammengeführt hat und das Modell auch beschrieben hat, der hat wie die Erfahrung gemacht, dass er gerade bei Menschen, die eben stark herausgefordert sind mit Borderline-Erkrankungen oder narzisstischen Persönlichkeitsstörungen, dass dort die verhaltenstherapeutischen Techniken eben zu kurz gegriffen haben oder dass sich nicht eine tiefergreifende Veränderung erzielen lässt mit diesen Techniken.
Ich darf dich mal ganz kurz unterbrechen. Borderline und Narzissmus, kannst du auch das noch mal kurz erklären, was das ist? Weil zumindest beim zweiten gibt es wahrscheinlich irgendwelche Gedanken, die einem aufploppen, aber du als Psychiater wirst das natürlich noch viel konkreter beschreiben können, was das eigentlich ist. Also was sind das für zwei Krankheitsbilder?
Ja, gern. Also beides sind Persönlichkeitsstörungen, wobei der Begriff Persönlichkeitsstörung ein nicht ganz idealer ist aus meiner Sicht, weil es eigentlich eine Beziehungsstörung ist. Also das sind Menschen, die Mühe haben in der Beziehung mit sich selber und auch in der Beziehung mit anderen und immer wieder mit sehr heftigen, teilweise sehr heftigen Reaktionen auch sich zeigen. Und meistens sieht man nur, oder das, was man von außen wahrnimmt, sind es nur diese Schutzmechanismen, diese Bewältigungsstrategien, die dann auffallen. Oder bei den Borderline-Erkrankten sind es die heftigen Suizidimpulse oder das sich selber Schmerzen zufügen und sich selbst verletzen oder diese große Angst vor dem Verlassenwerden und diese Dinge und die heftigen Gefühlsschwankungen. Und beim Narzissten, und auch das, da bin ich froh, dass du nachfragst, wir haben oft so ein Label Narzissmus, was wir eigentlich negativ bewerten. Also in der Gesellschaft, wenn wir jemanden als Narzisst benennen, ist es eigentlich so, zumindest in der Schweiz, wirkt es eher als abwertendes Wort und Label. Und eine narzisstische Persönlichkeitsstörung, das ist eben auch tiefgreifende Muster, die da vorhanden sind, Schemata, und dann eben die Bewältigungsstrategie, dass man sich über andere erhebt, weil man sich vielleicht im Inneren ganz klein fühlt und dann nach außen eben kompensiert und sich groß macht, andere klein macht und das dann eben wieder und natürlicherweise dann auch zu sehr mühsamen Konflikten führt.
Das heißt, ein Narzisst muss man klar abtrennen von jemand, der einfach ein, ich sag mal, gesundes Selbstwertgefühl hat.
Ne? Ja, absolut. Wobei es gibt verschiedene Arten von Narzissten, also da kann man auch differenzieren. Es sind nicht alle, die sich innerlich ganz, ganz klein fühlen. Es gibt auch diese verwöhnten Narzissten, die eigentlich im Kern so zu wenig Grenzen gekriegt haben, auch in ihrer Geschichte. Und dann so ein bisschen mit dem Selbstbild rumlaufen, dass für mich keine Grenzen oder die Regeln, die für andere zählen, die gelten für mich.
Die kleinen Prinzen, die kleinen Könige, könnte man vielleicht sagen.
Genau. So. Und die ecken natürlich an. Es gibt Konflikte, gibt Herausforderungen für sie selber und auch oft fürs Umfeld.
Luca, ein Satz hat mir in deinem Buch über Schematherapie sehr gut gefallen. Du schreibst dort, wir können nicht die Vergangenheit verändern, wohl aber den Einfluss, den gemachte Erfahrungen auf unseren heutigen Alltag haben. Das hört sich unglaublich schön an, sag ich mal, weil es ja so zumindest die erste Hälfte genau meiner Erfahrung auch entspricht. Es gibt schmerzhafte Erlebnisse aus der Vergangenheit. Manche sind mir bewusst, manche unbewusst. Kannst du das noch mal ein bisschen ausführen?
Ja, das ist tatsächlich ein Zitat, das ich immer noch bis heute ab und zu nenne, weil ich es wichtig finde. Wir können das, was geschehen ist, nicht verändern. Und wir können aber verstehen, wie es uns geprägt hat. Und oft ist es ja vor allem, wie wir damit umgehen heute, was letztlich auch die Probleme im Hier und Heute letztlich verursacht. Und deshalb ist die Frage, was habe ich damals erlebt und was muss ich auch an diesen tiefen Gefühlen und Erfahrungen, die ich damit verbinde, und auch den Bewältigungsstrategien, wie ich heute damit umgehe, kann ich da liebevoll auch nochmal was verändern, um eben im Heute meine Schutzstrategien etwas anders zu gestalten und Ruhe zu finden in diesen tiefen Schmerzen.
Wenn ich das richtig verstanden habe, sind das Strategien, die irgendwann mal in meinem Leben durchaus sinnvoll waren, ja, und ihre Berechtigung hatten, die mir aber heute zur Last werden. Kannst du das, oder anderen Menschen zur Last werden, je nachdem. Kannst, genau, du das noch mal so ein bisschen erklären? Vielleicht an einem Beispiel.
Ja, also nehmen wir doch eine junge Frau, die zu Hause nicht sich geliebt gefühlt hat und dann zusätzlich noch irgendeine Form von Gewalt erlebt hat, durch jemanden in der Familie. Und das ist eine in diesem Moment natürlich tief zerrüttende und auch völlig überfordernde emotionale Erfahrung. Und dass in so einem Moment eine natürliche Schutzreaktion auftritt, beispielsweise indem man Gefühle und Erleben in dem Moment wie wegschiebt und abspaltet, dass man das eigentlich so wie taub wird und nicht mehr spürt, das ist eigentlich leider in solchen Situationen oft das Einzige, das noch hilft, weil man hat keine Chance zu kämpfen, das wäre noch eine Strategie. Und wenn es auch keine Chance zu flüchten gibt, was eine dritte Strategie wäre, dann ist dieses innere Dissoziieren, nennen wir das, also dieses Abspalten von Teilen unserer Wahrnehmung, oft das Einzige, was hilft.
Also sozusagen die Gefühle sind für einen selber kaum zu ertragen, deshalb kann man sie irgendwie abtrennen. Ja.
Ja. Und das ist in diesem Moment sinnvoll und passend, deshalb ist damals war die Bewältigungsstrategie auch hilfreich. Wenn wir heute aber ständig dissoziieren und abtauchen und nicht mehr uns selber wahrnehmen und spüren und dann aber auch wieder Dinge tun in diesen dissoziativen Zuständen, die auch wieder schädlich sind für uns, dann ist das nicht mehr hilfreich und zielführend. Und ich verstehe und ich benenne das oft auch so, dass ein Schema eigentlich, oder wenn ein Schema heute aktiviert wird, so ein Muster von früher, ist es eigentlich wie eine Art Fehlalarm. Weil wenn ich wirklich real bedroht bin, macht es auch heute noch Sinn, zu kämpfen, zu flüchten oder mich zu unterwerfen. Aber wenn es ein Fehlalarm ist, dann ist es zwar verständlich, dass dieses Alarmsystem in mir quasi angelegt ist und gebaut ist und auch, dass es aktivierbar ist, aber es ist nicht sinnvoll, dann jeweils zu flüchten, zu kämpfen, mich zu unterwerfen. Und da geht es dann in der Schematherapie darum, einerseits diese Muster wie zu heilen, also dass man wirklich nochmal zurückgeht, auch emotionsaktivierende Übungen macht und da Veränderung sucht und dann aber auch lernt, als heutige, gesunde, erwachsene Person konstruktiver und funktionaler Bewältigungsmöglichkeiten zu trainieren.
Ich glaube, ein Wort, was da in deinem Buch gefallen ist in dem Zusammenhang, ist, glaube ich, Nachbeälterung. Ja. Kannst du das mal erklären?
Ja, das ist die Idee, die ist ja nicht nur in der Schematherapie so, aber dass letztlich in emotional intensiven Momenten diese ganzen Muster geprägt wurden früher in der Kindheit. Und dass wir in der Therapie eigentlich die Chance haben, in einem begrenzten Sinn, auf Englisch heißt es Limited Reparenting, auf Deutsch heißt es eben Nachbeälterung oder begrenzte Nachbeälterung, dass wir heute versuchen, eigentlich so dieses liebevolle, elterliche, bedürfnisorientierte in diese Situation nochmal hineinzubringen und damit auch eine Beruhigung von diesem Netzwerk, von diesem neuronalen Netzwerk, das damals angelegt wurde, und da auch eine Veränderung desselben, also ein Rescripting, sagen wir manchmal, wir versuchen das umzuschreiben, zu erzielen.
Das heißt, wenn ich dich richtig verstehe, aber bitte verbessere mich, du als Therapeut trittst sozusagen an die Stelle des Vaters oder der Eltern. Jetzt ploppt da natürlich in mir der kritische Journalist auf und sagt, meine Güte, das ist aber doch fake. Bitte hilf mir da noch mal etwas weiter im Verstehen.
Ja, es gibt einzelne Momente, wo wir versuchen, modellhaft, es ist ja nicht so, dass ich sage, hey, so wie ich das mache, ist das jetzt für dich immer gut, sondern ich versuche modellhaft auf dieses kindlich Bedürftige einzugehen, wie das ein gesunder Vater, eine gesunde Mutter hätte tun können oder auch jetzt tun könnte. Immer mit dem Ziel, dem Patienten zu helfen, dass er das selber für sich übernehmen kann. Wir haben im Schema-Modell, in dem Modus-Modell ist ja dieser gesunde Erwachsene ist letztlich das Hauptziel, dass wir diesen gesunden Anteil eben sehen, stärken, fördern, trainieren, coachen und dass der lernt letztlich für sich selber dieses Reparenting auch zu übernehmen, dass er mit sich, mit seinem verletzlichen Anteil, mit seinen Bedürfnissen und Gefühlen auf eine liebevolle Weise wieder in Beziehung kommen kann und dort eben lernt für sich selber und wenn jemand auch Bezug hat zu Gott, auch in der Gottesbeziehung auf ähnliche Weise wieder in Beziehung auf eine heilsame Weise zu kommen.
In der Schematherapie gibt es die sogenannte Mutter aller Bedürfnisse, nämlich das Bedürfnis, gesehen zu werden. Ich als Theologe, da macht es bei mir sofort Klick und da denke ich, Mensch, da gab es eine Sklavin im Alten Testament namens Hagar. Sie wird von ihrer Herrin verstoßen, sie flieht mit ihrem Kind in die Wüste, hat eigentlich schon mit dem Leben abgeschlossen, doch dann hat sie eine Gottesbegegnung und ruft erstaunt aus, du bist ein Gott, der mich sieht. Du nickst schon, das ist ganz stark, Luca. Auch du nimmst diese Brücke wahr, ja, so das, was da tief in diesem Text zum Ausdruck kommt. Ja? Dieses Gesehenwerden, was steckt dahinter?
Ich habe mich gefragt, wenn man die schematherapeutischen Grundbedürfnisse anschaut, das ist ja was ganz Zentrales in der Schematherapie, dass man sagt, Menschen, Kinder, aber auch erwachsene Menschen haben Grundbedürfnisse, emotionale Grundbedürfnisse und die brauchen sie, also dass sie gestillt sind, um gesund zu reifen, zu wachsen. Und diese Grundbedürfnisse, letztlich, wenn man das zusammenfasst, geht es um Bindung und Autonomie, diese zwei Themen. Bindung ist das Thema liebevoll gesehen werden, wertgeschätzt werden, angenommen sein, Nähe zu erleben, zu spüren, jemand ist da, jemand sieht mich, jemand zeigt mir auch körperliche Nähe. Und Autonomie ist das Thema, dass man befähigt ist, seine Stärken zu leben, zu identifizieren, dass man auch herausfindet, was kann ich denn eigentlich, dass man seine Kompetenzen entwickelt und dass man lernt, mit den Herausforderungen des Lebens umzugehen. Und wenn man schaut, Bindung und Autonomie, also die Frage, wer bin ich und was kann ich, letztlich geht es bei all diesen Bedürfnissen darum, auf eine liebevolle Weise gesehen zu werden, in dem, wie ich bin und in dem, was ich kann. Und ich glaube, oder das ist letztlich so eine meiner Grundhypothesen, die ich immer wieder versuche zu prüfen, aber auch zu stärken. Ich glaube, dass wenn wir in der Wissenschaft Dinge herausfinden über uns Menschen und über uns, wie wir in Beziehung sind, dann erwarte ich, dass ich wahrscheinlich in den Weisheitsschriften der Bibel eben auch Aspekte davon wiederfinde, die das irgendwie bestätigen. Und ich fand das sehr schön, es war ja auch mal eine Jahreslosung, du bist ein Gott, der mich sieht. Ich glaube, dass tatsächlich auch die Gottesbeziehung eben eine Möglichkeit ist, dass wir letztlich wieder mit dem in Verbindung kommen können, was wir wirklich brauchen, nämlich gesehen zu werden auf eine liebevolle Art und Weise. Und das glaube ich, das ist meine tiefste Überzeugung, dass das auch in der Gottesbeziehung oder letztlich in der absoluten Perfektion nur in der Gottesbeziehung wieder möglich sein wird.
Spannend und gleichzeitig auch ein schöner Gedanke. Was ich noch ganz spannend finde, das habe ich auch in deinem Buch entdeckt, Luca, die Schematherapie deckt auch falsche Motivationen auf. Zum Beispiel spielt ja Nächstenliebe eine ganz große Rolle im christlichen Glauben, ganz großes Thema. Die Schematherapie hinterfragt die Motivation. Handle ich wirklich aus Nächstenliebe oder doch eher aus Fremdbezogenheit? Ich muss sagen, so auf den ersten Blick finde ich, ist das gar nicht so leicht zu erkennen. Auch jetzt, du lachst schon wieder. Du kannst wahrscheinlich aus deiner Praxis und aus deiner eigenen Wahrnehmung da einiges, könntest du aus dem Nähkästchen plaudern, natürlich in dem Fall hier in unserem Interview nur ganz anonymisiert.
Ich habe vielleicht jetzt den Impuls, noch mal kurz zurückzugehen zu dem, oder was jetzt immer wieder durchscheint, dass die Schematherapie ganz viel erklärt. Mir ist es immer wichtig zu sagen, dass die Schematherapie, das ist ein Modell, ein psychologisches Modell. Und Modelle reduzieren eigentlich immer die Komplexität des Lebens auf eine für uns begreifbare Größenordnung. Und deshalb es ist eine Vereinfachung. Das Schemamodell ist eine Vereinfachung und ich habe nicht den Anspruch, damit alles zu erklären. Also das ist mir noch wichtig, mal zu sagen, weil das ist nur eine Möglichkeit, etwas aus einer anderen Sicht nochmal vielleicht besser zu verstehen. Weil es mir aber wirklich selber geholfen hat und bei vielen Patienten geholfen hat, Dinge tatsächlich viel besser zu verstehen, finde ich es eben ein großartiges Modell. Immer im Bewusstsein, es ist nur ein Modell, es ist nur eine Vereinfachung. Und bei dieser Frage, welche Verhaltensweisen sind wie motiviert und wie können wir vielleicht auch christliche, fromme Verhaltensweisen, die ja eigentlich immer als gut angesehen werden, auch hinterfragen. Da finde ich es tatsächlich spannend zu überlegen, oder ich meine, das perfekte Rezept für einen Burnout ist ja ein sozial intelligenter Mensch, der sich für andere Menschen interessiert und der sich für andere aufopfert, weil er das Gefühl hat, wenn er sich nicht aufopfert, trägt er nichts Wesentliches bei oder wird er nicht gesehen oder ist er nichts wert oder so ein Schemamotiv. Und wenn jemand sich aufopfert, bis er eben nicht mehr kann und danach erschöpft ist und im Burnout landet, dann will ich tatsächlich das in Frage stellen, ist das das, was Jesus meint, jeder soll sein Kreuz auf sich nehmen? Und ist es diese Art von Aufopferung, die Jesus uns vorgelebt hat? Weil ich glaube mittlerweile, dass das nicht der Fall ist. Und ich wage es quasi auch möglichst frühzeitig schon diese Frage zu stellen, weil es gibt eben unterschiedliche Gründe, warum wir uns aufopfern. Und wenn wir uns aufopfern für andere, weil wir wissen, wir sind geliebt, weil wir wissen, wir sind angenommen und wir sagen selber Ja zu uns und wir haben diese Stärken und die Möglichkeit und diese Liebe vom Vater im Himmel, die wir weitergeben können. Und wir geben quasi von dem Überfluss weiter aus Liebe. Wir geben uns aus Liebe ein, weil wir das auch wie sehen und wünschen und wollen. Ich glaube, dann brennen wir nicht aus. Und ich wünsche mir, dass möglichst viele Christen aus diesem Motiv sich für andere einsetzen und sich einbringen. Und das haben die Christen ja durch die Weltgeschichte hindurch auch immer wieder gemacht. Aber wenn jemand das Gefühl hat, er muss sich fromm verhalten, um irgendein Ziel zu erreichen, vielleicht sogar ein Maßstab, den er in der Gottesbeziehung sieht, dieses Bedingungshafte, oder ich muss leisten, um zu genügen, auch für Gott, da möchte ich es liebevoll hinterfragen, weil ich glaube, letztlich ist das nicht wirklich zielführend. Und die Menschen rennen ins Verderben oder eben ins Burnout hinein aus Gründen, die wahrscheinlich nicht unbedingt so sehr in der Gottesbeziehung oder auch nicht so sehr in der Bibel zu finden sind, sondern weil sie eben von ihren Schemamotiven und ihren Ängsten, die da zugrunde liegen, getrieben sind. Und da die Frage, ist es Angst oder Liebe letztlich, die dich antreibt? Ich finde das um dieses recht komplexe Thema zu vereinfachen. Ich finde das eine wertvolle Leitfrage. Oder wenn ich mich frage, hey, ich habe jetzt den Impuls, mich für jemanden einzusetzen, ist es aus Liebe oder ist es aus Angst? Und danach die Frage, welche Angst habe ich sonst das Gefühl, nicht zu genügen, nicht dazu zu gehören, nichts wert zu sein? Und wenn es Angst ist, dann würde ich einladen, dass man sich um diese Angst auch kümmern darf und liebevoll hinterfragen darf. Und was sagt denn Gott wirklich dazu? Was denke ich wirklich dazu? Was ist denn eine liebevolle, heilsame Sichtweise auf dieses Thema?
Nun hast du es ja schon dargelegt. Diese Angst sozusagen, das ist ja oft das Tückische, tarnt sich so als gute Motivation. Schaffe ich das überhaupt, wenn ich da so drin stecke, sag ich mal, in diesem Schema, überhaupt da alleine rauszukommen? Braucht es Helfer? Braucht es jedes Mal professionelle Hilfe, sage ich jetzt mal, vom Therapeuten? Wie kann ich mich selbst vielleicht alltagsmäßig schützen davor? Ist es das Gespräch mit einem guten Freund, wie auch immer? Was empfiehlst du?
Ja, ich glaube eigentlich, jede echte Beziehung kann heilsam sein. Und ich bin gar kein Verfechter davon, dass jeder eigentlich in Therapie gehen müsste, um ein besserer Mensch zu werden. Im Gegenteil, ich finde auch die Vorstellung, dass wir als Nachfolger von Jesus oder als Gemeinde von Jesus auch letztlich ein Ort sind, wo wir einander aufnehmen, wie Jesus uns aufgenommen hat und auch einander letztlich diese Liebe, oder an der wir auch erkannt werden sollen, oder an dieser Liebe sollen die Menschen erkennen, dass ihr meine Jünger seid, steht in der Bibel, dass das auch etwas ist, das mit dazu beiträgt, dass Menschen heiler werden. Und ich glaube, oder dieses Innehalten und sich zu fragen, was ist es eigentlich, dieses Wieder in Beziehung kommen mit sich selber und sich echt auch anderen anzuvertrauen. Ich glaube, das ist was unglaublich Wertvolles und Kostbares. Und ich wünsche jedem und jeder, dass sie Menschen hat, zu denen sie ganz echt sein kann. Und auch zu sich selber ganz echt sein. Und auch zu Gott. Oder ich glaube, es sind immer diese drei Beziehungsdimensionen, die letztlich immer auch miteinander in Beziehung sind und sich ergänzen.
Ich würde gerne noch mal auf einen anderen Aspekt eingehen, Luca. In deinem Buch beschreibst du auch Schemata, die in den ersten 4 bis 5 Lebensjahren entstehen. Und du sagst, das meiste, was uns prägt, geschieht in dieser Zeit. Und es ist eine Zeit, in der wir, wenn ich das richtig verstanden habe, ja mit Sprache noch gar nicht oder wenig umgehen. Und da gibt es Erkenntnisse aus der Hirnforschung. Kannst du das mal so ein bisschen erklären und inwieweit beeinflusst das deine Arbeit als Therapeut, wenn es um solche ganz, ganz frühen Prägungen geht?
Ja, also es sind ja so diese ersten paar Jahre, in der so eigentlich das, was für mich als Mensch normal ist, geprägt wird. Und wir haben die Sprache dann schon auch mit dabei, in den ersten 2 Jahren noch weniger, aber dann so ab 3, 4 haben wir meistens schon eine Versprachlichung auch dessen, was wir erleben. Und diese frühen Prägungen, das ist letztlich das, was für mich als aufwachsender junger Mensch letztlich erklärt, wie bin ich und wie sehe ich mich und wie werde ich gesehen von anderen. Und das ist etwas, was ganz früh angelegt wird und später sich oft nur noch verfestigt. Also oft kommen ja die Leute nicht mit 7 Jahren schon in die Schematherapie. Gibt es auch, man kann auch mit Kindern und Jugendlichen Schematherapie machen, aber meistens kommen die Leute erst ein paar Jahrzehnte später in die Schematherapie und reden aber über das, was sie damals in diesen ersten 5, 6 Jahren geprägt hat. Weil das eben diese zentralen Aspekte sind, wo die Bindungsbeziehung zu den Eltern so was wesentlich Wichtiges ist und auch was Prägendes hat. Eigentlich das einzige Schema, das erst später geprägt wird, ist das Mobbing-Schema, oder das soziale Isolation heißt es in der Schematherapie, wo durch Ausgrenzungserfahrung oder das Gefühl von aus irgendeinem Grund anders zu sein dazu führt, dass ich mich außen vor oder fremd oder komisch fühle. Und letztlich gibt es viel Forschung rund um diese Bindungsfragen und die Bindungsforschung und was Kinder ganz früh mitkriegen als so dieses Abbild von wie bin ich, wie ist die Welt, wie sind meine Eltern, wie werde ich gesehen, wie sehe ich mich selber. Das ist etwas, was so wie als Schema, als Muster tatsächlich geprägt wird und dann auch zunächst mal ja über lange Jahre auch unhinterfragt mitgenommen wird. Ich habe in meinen Präsentationen, wenn ich über Schematherapie rede, habe ich manchmal so ein Bild von einem Goldfisch, der in einem Glas schwimmt und dann schwimmt er aus dem Glas hinaus, weil es eben ein Glas ist in einem größeren Wasserbehälter und der Fisch eben übers Glas hinausschwimmen kann. Und ich glaube tatsächlich, manchmal müssen wir erst überhaupt wissen, dass man Dinge anders sehen könnte, weil wir einfach mit dieser Brille, wie wir die Welt sehen, unterwegs sind. Im Talmud steht irgendwo, wir sehen die Welt nicht, wie sie ist, sondern wie wir sind. Und vielleicht ist das auch eine hoffnungsvolle Botschaft. Vielleicht ist auch jeder, der jetzt gerade zuhört, gar nicht so, wie er sich selber sieht. Und vielleicht gibt es ein paar Aspekte des eigenen Seins, die wir auf eine ganz liebevolle, sanfte Weise auch hinterfragen dürfen. Und vielleicht sind wir wertvoller und zugehöriger und mehr angenommen, als wir uns das überhaupt vorstellen könnten. Und für mich ist das auch ein Teil des Evangeliums letztlich, wo Jesus letztlich uns auch wieder einlädt in die Beziehung hinein und sagt, hey, du bist unschätzbar wertvoll und ich habe mein Leben gegeben, damit Beziehung zu dir sein kann.
Ich selbst habe in meiner Seelsorgeausbildung gelernt, dass das Eigentliche nicht ich als Seelsorger tue, 98%, wenn man das so überhaupt beziffern kann, tut Gott. Ist das auch deine Erfahrung als Therapeut?
Ja, wir haben ein bisschen wahrscheinlich, je nachdem, ob wir seelsorglich oder psychotherapeutisch, ärztlich, psychologisch, sozialpädagogisch, als Eltern oder egal, oder je nachdem, wo wir unterwegs sind, haben wir ein bisschen anderes Selbstverständnis von unserem eigenen Beruf. wahrscheinlich sind die Psychologen und Psychotherapeuten und die Ärzte ein bisschen mehr auch, dass die eigene Selbstwirksamkeit auch einen Teil hat, so in ihrer Ausbildung geschult, das werden wir auch viele Werkzeuge lernen. Aber ich finde es tatsächlich manchmal, also ich selber versuche in meinem Sein eben in Beziehung zu sein, auch in der Gottesbeziehung. Und ich versuche sehr stark, meistens bewusst, oft aber auch unbewusst, auf Impulse zu hören, die auch gerade im Gesprächen, in verletzlichen Momenten mit Menschen, die sich mir anvertrauen, aufkommen. Und ich rechne da immer sehr stark auch mit diesen Impulsen auch von Gott und dass Gott auch selber in Beziehung kommt mit meinem Gegenüber. Und trotzdem glaube ich, dass ich als Mensch auch eine Verantwortung habe, oder so wie das auch in der Bibel immer wieder steht, dass wir eben einander eben auch annehmen sollen und dürfen und dass wir als menschliche Gegenüber auch eine Wichtigkeit haben im Umgang und auch in der Behandlung von Menschen, die herausgefordert sind und leiden. Ich glaube, ich habe das im Buch auch zitiert, ich finde es noch bezeichnend. Einer der wahrscheinlich bekannteren Autoren von Seelsorgeliteratur, zumindest so wie ich das erlebt habe, ist der Larry Crabb, der viele Bücher geschrieben hat, auch für Seelsorger und wie man Seelsorge macht. Amerikanischer Psychologe, der glaube ich mittlerweile verstorben ist. Und eines seiner letzten Bücher, die er geschrieben hat, ist eben kein Spezialistenbuch, sondern ist ein Buch über die Gemeinde. Connecting, das Heilungspotenzial der Gemeinschaft. Und das sagt er eigentlich, das, was ich jetzt, glaube ich, schon zweimal gesagt habe, dass wir letztlich als Gemeinde den Grundauftrag haben, einander anzunehmen. Und dass es die Liebe ist untereinander, die auch eben letztlich das Evangelium nach draußen trägt. Und ich finde diesen Stellenwert von menschlicher Beziehung und wie wir einander auch darin dienen können, ich finde das was ganz, ja, es hat was Mysteriöses, was Geheimnisvolles, was Schönes. Und trotzdem ist es auch, um das vielleicht nochmal wieder ein bisschen wegzunehmen von mir als Person, ist es auch wirklich immer ein Geschenk, wenn sich was Schönes verändern darf. Also ich rechne da auch mit Gottes Wirken. Aber das würden wahrscheinlich unterschiedliche Therapeuten ganz unterschiedlich sehen, wie die Wirksamkeit des eigenen Tuns letztlich damit zusammenhängt. Ich glaube ja, vielleicht ist auch da jüdisches Denken hilfreich. Es ist ein Zusammenspiel von verschiedenen Dimensionen, die da zusammenkommen.
Wenn du jetzt den Wert von Gemeinschaft so betonst, wenn du jetzt träumen darfst, wenn plötzlich jetzt, ich sag mal, ein Bote Gottes vor dir stände und sagen würde, jetzt hast du einen Wunsch frei, wir sprechen jetzt von dem Ideal, das nie erreichbar ist, das ist mir klar. Aber wie müsste Gemeinde aussehen, dass Menschen einen Raum finden, in dem sie seelisch und psychisch gesund bleiben oder werden können? Wenn du träumen darfst, wie sähen diese Träume aus?
Ja, das ist jetzt so eine schöne Gelegenheit. Das müsste ich mir wahrscheinlich gut überlegen, was ich da dem Boten Gottes ganz genau sagen würde. Aber so grob skizziert und spontan skizziert würde ich mir wünschen, dass wir oder dass die Gemeinde letztlich genau das ausstrahlt, dass es ein Ort ist der Liebe und der Gemeinschaft, dass da Menschen willkommen sind. Zunächst mal unabhängig davon, woher sie kommen und wie sie unterwegs sind und was sie gerade herausfordert. Dass so diese, soweit wir das als Menschen können, diese bedingungslose Annahme spürbar wird. Dass letztlich auch das ist, das, was man über Christen und Gemeinde dann auch sagt, nämlich dass es ein Ort ist von Annahme und Liebe. Und dann wünsche ich mir, dass in der Gemeinde nebst diesem Bindungsaspekt von Annahme und Liebe und Wertschätzung und Nähe und echt sein, auch echt zerbrochen sein dürfen und echt Anteil nehmen dürfen, dass es auch ein Ort ist der Befähigung. Diese ganze Frage von Gaben und Stärken und Begabungen und wie können wir denn uns selber mit einbringen, dass wir eben nicht nur teilnehmen an einem Gottesdienst oder an einem Anlass, sondern dass wir Beteiligte sind, dass wir Befähigte sind, dass wir mit unseren Stärken uns einbringen können, uns auch wachsen können in unseren Stärken, dass die Gemeinde als ein Ort ist der Annahme und Wertschätzung und auch ein Ort ist der Befähigung und Herausforderung, wo letztlich eben auch Menschen über sich hinauswachsen können und letztlich dann auch die Welt mit diesem Wissen über ich bin angenommen, ich gehöre dazu und ich habe ganz besondere Stärken und Begabungen, die ich eben auch einbringen kann, dass ich die Welt so auch verändern kann zum Positiven hin und letztlich ein Wegweiser bin in den Himmel, so wenn man so sagen will.
Das eine sind die zwischenmenschlichen Beziehungen, die so wichtig sind. Etwas anderes, haben wir auch schon drüber gesprochen, aber ich würde es gerne noch mal vertiefen, ist die Beziehung zu Gott. Und du schreibst auch in deinem Buch, dass es ja manchmal die falschen Gottesbilder sind, die so gar nichts mit der Realität und gar nichts mit dem, was man in der Bibel findet, zu tun haben, die ein Leben so schwer machen. Und ich finde es ganz spannend, dass du in diesem Zusammenhang den 2. Korintherbrief zitierst. Da heißt es, wir alle sehen die Herrlichkeit des Herrn mit unverhülltem Gesicht wie in einem Spiegel und dabei werden wir selbst in sein Ebenbild verwandelt. Ich gebe zu, eine Aussage, obwohl ich mich lange schon mit der Bibel beschäftige, die mir so präsent und in der Tiefe, wie du sie auch in deinem Buch ausführst, noch gar nicht deutlich war. Du zitierst unter anderem auch in dem Zusammenhang den katholischen Philosophen Heinrich Spemann, der dazu gesagt hat, wir werden das, was wir schauen. Nimm mich noch mal ein bisschen mit in diesen Gedankengang hinein. Was meinst du damit?
Ja, ich finde das wirklich eine hochspannende Frage von was ist letztlich mein Gottesbild? Weil wir lesen quer durch die Bibel, dass wir uns in das Ebenbild von Jesus hineinverwandeln sollen und auch werden und dass wir ihm immer ähnlicher werden. Und die Frage ist ja immer, in welches Bild verwandle ich mich denn hinein? Und je nachdem, was mich geprägt hat, ist eben nicht nur mein Bild von meinem Vater oder meiner Mutter oder meinem Pastor oder meinem Lehrer verzerrt, sondern je nachdem eben auch mein Bild von Gott. Und das kann durch genau die gleichen Erfahrungen wie bei den anderen Personen verzerrt sein oder manchmal auch durch unterschiedliche Frömmigkeitsstile oder unterschiedliche Erfahrungen in der Gemeinde oder unterschiedliche Erfahrungen auch mit einzelnen Autoritätspersonen innerhalb von der Gemeinde. Und auch da lohnt es sich, ähnlich wie bei mir selber, mal zu fragen, ist denn das Bild von Gott, was ich habe, tatsächlich dementsprechend, wie Gott sich ganz sichtbar gemacht hat in der Bibel? So ist es so, wie Jesus sich gezeigt hat, wo das vollständige Wesen von Gott sichtbar wurde, wie es ja an mehreren Stellen im Neuen Testament auch heißt. Oder ist da was Distanziertes, was Bestrafendes, was Ablehnendes, was vielleicht sogar Gewalttätiges in meinem Gottesbild mit drin? Weil dieses Bewusstsein von das, was ich anschaue, dahin bewege ich mich, oder wie das Heinrich Spemann auch gesagt hat, wir werden, was wir schauen, das ist, glaube ich, wirklich eine tiefe Wahrheit. Und wenn wir uns immer eigentlich einen bösartigen, distanzierten, strafenden Gott vorstellen, der so vielleicht so wie so der alte Kaiser Nero irgendwo noch so ein bisschen ist, dann ist es auch schade, wenn wir uns in so ein Bild hineinverwandeln, weil dann werden wir was Verurteilendes haben, dann werden wir was Richtendes haben, da werden wir vielleicht was Zynisches haben. Und manchmal habe ich das Gefühl, das ist uns teilweise auch passiert als Christenheit, dass das auch das Bild ist, was wir von Christen nach außen manchmal abgeben. Und das finde ich irgendwo bedauerlich, weil ich glaube, wenn wir unser eigenes Bild von Gott nochmal hinterfragen dürfen und das noch schöner ist, als wir es uns überhaupt vorstellen können, noch liebevoller ist, ich glaube, dann verwandeln wir uns auch in ein Zielbild hinein, wie Jesus dann am Schluss wahrscheinlich noch viel besser ist, als ich es mir überhaupt je ausmalen könnte. Und ich möchte dazu noch was sagen. Ich habe dazu ein hochspannendes Buch gelesen. Ich fand es damals extrem interessant, von einem christlichen Psychiater, der mal ganz ohne zu viel Bibelstellen zu bemühen genau diese Frage beantwortet hat. Und dieses Buch heißt The God-Shaped Brain, also das von Gott gemachte Gehirn. Und er nimmt da auch die Neurobiologie und sagt, wenn wir letztlich Angst haben und Furcht und Druck verspüren, dann funktionieren wir, jetzt mal banal gesagt, zusammengefasst, funktionieren wir schlechter. Also wenn wir in einer Situation sind, wo wir Angst und Furcht und Druck spüren, dann können wir nicht auf unsere gesamte Hirnfunktion zugreifen. Das ganze Hirnrinde, der vernünftige, kognitive Teil ist nicht gut durchblutet und wir sind mehr auf diese basalen Abwehrmechanismen auch fokussiert. Das ist zunächst mal einfach eine Feststellung aus der Forschung, das ist so. Wenn jetzt Gott so wäre, dass wir Angst haben müssten vor ihm, dann wären wir ja von ihm so gemacht, dass unser Gehirn, wenn wir ihn so sehen, wie er wirklich ist, schlecht funktionieren würde. Das finde ich einen hochinteressanten Schluss, den er zieht, dass er dann sagt, so wie Gott uns gemacht hat, wenn es einen Schöpfergott gibt, der uns mit unserem Gehirn gemacht hat, dann hat er uns wahrscheinlich ja so gemacht, dass wenn wir ihn so sehen, wie er wirklich ist, dass wir nämlich keine Angst vor ihm haben müssen, dass wir dann voll in Beziehung sein können und gut funktionieren können. Und ich finde das nochmal so einen ganz anderen, so ein bisschen psychiatrischen Aspekt oder neurobiologischen Aspekt auch von Gottesbild und auch Hirnfunktion, dass das auf eine schöne Weise zusammenbringt. Ich finde das sehr überzeugend.
Ich möchte an dieser Stelle nochmal einen Satz aus deinem Buch zitieren. Das Einzige, was uns oft fehlt, ist die Einsicht, dass es uns aus göttlicher Sicht an nichts fehlt.
Ja, ich glaube, damit wollte ich ausdrücken, dass wenn wir über Mangel und was uns alles geprägt hat in der Kindheit sprechen, ist oft so das Gefühl von, oh, ich wurde irgendwie übersehen oder vergessen oder Gott hat mich auch vergessen. Und ich glaube, dass Gott niemanden vergessen hat. Ich glaube, wir alle sind gewollt. Es gibt kein ungewolltes Leben aus Gottes Perspektive und wir alle sind wertvoll aus Gottes Perspektive und wir alle sind angenommen und wir alle werden gesehen, wie es eben Hagar auch ausgedrückt hat. Und ich wünsche mir, dass diese Botschaft letztlich alle unsere Herzen erreichen kann und dass dieses Bewusstsein von, hey, es gibt eigentlich nichts, was mich trennen kann von dieser Liebe, nicht mal der Tod, das ist ja das, was uns am meisten ängstigt, aber wenn nicht mal der Tod uns trennen kann von der Liebe von Gott, dann gibt es eigentlich wirklich nichts, was uns in dem Sinn fehlt. Natürlich sind wir in einer Welt, die nicht ganz perfekt ist, sind alle geprägt von Eltern, die auch nicht ganz perfekt waren, die auch wieder Eltern hatten, die nicht ganz perfekt waren. Und trotzdem glaube ich, letztlich ist für uns alle dieses Übermaß an Liebe auch da. Es gibt dieses Zitat von, ich glaube, es ist von Blaise Pascal, der gesagt hat, es ist in uns, Gott hat in uns ein Vakuum erschaffen, das durch nichts anderes gefüllt werden kann, als durch Gottes Liebe, so wie sie sich in Jesus gezeigt hat. Und für mich ist das so, das ist so eines meiner Grundüberzeugungen, dass ich glaube, dass das wirklich wahr ist, dass wir letztlich gestillt sind, völlig gestillt sind in all unseren Bedürfnissen und aber auch in Beziehung sein dürfen mit unseren Gefühlen in der Gottesbeziehung. Und ganz perfekt und vollendet wird das wahrscheinlich ja erst sein, wenn wir dann in Ewigkeit bei ihm sind. In diesem Tanz, in diesen ewigen Tanz der Beziehung, die Gott ja mit sich schon selber hat, einsteigen dürfen.
Luca Herzberger, ich danke dir ganz herzlich für unser Gespräch. Und wenn es Ihnen, die Sie uns zugehört haben, jetzt geht wie mir, dass ich sage, ach, ich könnte eigentlich noch viel länger reden und eigentlich müsste dieser Podcast, diese Sendung noch viel länger andauern, dann empfehle ich Ihnen das Buch von Luca Herzberger. Es trägt den Titel Heilsame Beziehung. Sie können es beziehen über unseren ERF-Shop. Gehen Sie einfach bei uns auf unser Internetangebot. Dort werden Sie es finden. Zum Abschluss möchte ich noch ein letztes Zitat bringen. Da greifst du auf den schon erwähnten Lawrence J. Crabb zurück mit dem Wunsch, Gott hilf mir, die Wahrheit über mich zu glauben, wie schön sie auch sein mag. Vielen Dank für das Interview.
Sehr gern. Danke dir, Oliver.
Das Gespräch. Weitere Informationen sowie mögliche Downloads zu dieser Sendung finden Sie auf erfplus.de. hören Sie uns auch über die ERF Plus App oder im Digitalradio DAB+. ERF Plus.